Sprechen wir doch mal über deinen Traumtyp.
Oh, schwierig.
Schieß los.
Okay, er muss für jedes Abenteuer zu haben sein und natürlich toll aussehen. Und er darf mich nie lang warten lassen.
Klingt verdächtig nach dem neuen Ford Puma Gen E. Der lädt schneller als dein Smartphone von 10% auf 80% in nur 23 Minuten.
Dann muss ich wohl mal
Probefahren.
Der neue Ford Puma Gen E. Jetzt Probefahrt buchen auf ford.de.
They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Double Step Back, dem Podcast, bei dem wir für euch aktuell mehrfach Woche für Woche einen Schritt zurückgehen und uns das Bigger Picture der NBA anschauen. Mein Name ist Lorenzo Ligresti. Ich habe soeben mir angeschaut, wie die Indiana Pacers mit 116 zu 107 Spiel 3 der Finals-Serie gegen die Oklahoma City Thunder gewonnen haben. Und ich war aus einer neutralen, basketballerischen Sicht mal wieder entzückt. Ich nehme an, das ging meinem Gegenüber ebenso. Julius Schubert, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir.
Einen wunderschönen guten Morgen an dich zurück. Ja, ich hatte Spiel 2 der Finals live gesehen gehabt, mitten in der Nacht im Fernsehen. Und ich hatte mich, nachdem ich mir das Game heute Morgen dann im Real Life angeschaut hatte, sehr geärgert, dass ich nicht auch für dieses dritte Spiel mir nachts einen Wecker gestellt habe. Denn das war eines der besten und unterhaltsamsten und qualitativ hochwertigsten NBA Finals und generell eventuell sogar Playoff Games, welches ich seit einer langen Zeit gesehen habe. Das hat richtig Bock gemacht, zwei Teams hier gegeneinander spielen zu sehen, die auf dem allerhöchsten Level spielerisch als auch strategisch agieren. Spannend, unterhaltsam, die Crowd war into it. Das hat richtig Bock gemacht und wie du auch gesagt hast, aus einer neutralen Perspektive ist es natürlich sehr vorteilhaft, dass der Favorit jetzt hier hinten liegt und wir eine sehr spannende weitere Serie erwarten dürfen, wo die Thunder jetzt natürlich noch nicht mit dem Rücken zur Wand stehen, aber schon sehr unter Zugzwang sind und das kann nur Gutes bedeuten in meinen Augen für den restlichen Verlauf ab Spiel 4 dann übermorgen. Alter, das hat richtig Bock gemacht. Hast du genauso viel Spaß und Freude, dir das anzuschauen wie ich?
Ja, definitiv. Ich hatte genauso viel Spaß und Freude wie Benedict Mathurin, offensichtlich. Das war schon ziemlich gut. Hatten wir nicht in der letzten Folge noch irgendwie sowas in die Richtung wie, ja gut, heutzutage kommt das überhaupt noch vor, dass ein Team weniger Dreier trifft, eine schlechtere Quote hat und aber trotzdem gewinnt? Die Indiana Pacers haben offensichtlich zugehört. 9 von 27, 33,3%, also absolut kein gutes Dreier-Shooting-Spiel von den Pacers. Auf der anderen Seite 10 von 22, 45,5%. Gut, nur 10 ist jetzt auch nicht, die haben es jetzt auch nicht wahnsinnig regnen lassen, aber 45,5% sind halt heftig. Aber am Ende trotzdem die 9 Punkte Niederlage aus Sicht der Oklahoma City Thunder. Woran hat es gelegen? Du hast, wie ja fast schon traditionell jetzt in diesen Finals-Analysen, du hast ein paar Stats und Facts für uns mitgebracht.
Auf jeden Fall, das waren die meisten Punkte von der Bank in einem NBA Finals Game von Benedict Mathurin, seit Jason Terry das 2011 gelungen ist für die Dallas Mavericks, ironischerweise, wir wissen es, ebenfalls ein Rick Carlisle Spieler, ein von Rick Carlisle gecoachtes Team damals, welches als Underdog in diese Finals gegangen war und dann diese, wie wir alle wissen, aus deutscher Perspektive für sich entscheiden konnte. Mathurin outscorte einfach mal eben die komplette Bank der Oklahoma City Thunder, was ich fast noch einen wilderen Fact finde, als dass es die meisten Punkte seit 14 Jahren von der Bank in den Finals sind. 9 von 12 aus dem Feld, da könntest du denken, der Mann hat irgendwie 7 seiner 9 Dreier getroffen, aber hat er nicht. Er hat nur 3 Dreier genommen. 2 davon fanden ihren Weg ins Ziel, dazu 7 von 8. Freiwürfen, 4 Rebounds dazu noch gesammelt, war plus 16, was der zweithöchste Wert der Pacers an diesem Abend war, hinter Obi Toppin. Fantastisches Spiel, absoluter Gamechanger und womöglich einer der großen MVPs dieser Performance. es gibt nicht viele Spieler in diesem Jahrtausend, die 25 plus Punkte in einem Finals Game gescored haben, während sie maximal 22 Jahre alt waren. Da sind Namen wie Kobe Bryant, Tony Parker, LeBron James und Kawhi Leonard dabei. Die vier waren es bis heute Nacht. Und da kam jetzt noch ein fünfter dazu. Benedict Mathurin reiht sich ein. Und das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Das ist Company, in der man gerne natürlich sein möchte. 25 plus Punkte gescored, maximal 22 Jahre alt in den NBA Finals. Also ziemlich, ziemlich geiles Game von Benedict Mathurin. Es ist außerdem das erste Mal seit 24 Jahren, dass zwei Spielern ein Kunststück gelungen ist, und zwar, dass einer von ihnen mindestens 5 Steals geholt hat und der andere mindestens 5 Blocks. Das letzte Mal, dass das passiert ist, war 2001 im 6. Juni, als Allen Iverson 5 Steals sammeln konnte und Dikembe Mutombo 5 Blocks sammeln konnte, damals für die Philadelphia 76ers. Heute Nacht gelang, dass TJ McConnell, der 5 Steals sammelte, und Miles Turner, der 5 Blocks sammelte.
Und die Steals von Allen Iverson würde ich mich, also ich habe die Serie damals nicht verfolgt, aber ich würde mich festlegen, dass die nicht in 15 Minuten von der Bank kamen. So ja, wie bei TJ McConnell heute Nacht.
Auf jeden Fall. Und dann habe ich noch einen random Fact, der so ein bisschen Vibes gibt, von wegen, okay, gut, da hat man jetzt wirklich geguckt, wie man das bauen kann, damit da irgendein historischer Fact rauskommt. Das war so ein bisschen trying too hard von der NBA. Und zwar, Tyrese Halliburton ist der 4. Spieler in NBA History, welcher mindestens 20 Punkte, mindestens 10 Assists, mindestens 8 Rebounds in einem Finals Game auflegte, bevor er 26 Jahre alt wurde. Magic Johnson schaffte das 2-mal, Russell Westbrook schaffte das 1-mal und Luka Doncic letztes Jahr schaffte das ebenfalls 1-mal. Wenn man jetzt noch irgendwie sagt, an einem Mittwochabend in Indiana, dann ist Tyrese Halliburton der erste Spieler in NBA Finals History, dem dieses Kunststück gelang. Also ziemlich, ziemlich cooles Game, High Quality, ein paar interessante Facts sind auch bei rumgekommen. Vielleicht einmal kurz noch einen Blick auf den Boxscore werfen. Tyrese Halliburton, gerade schon gesagt, fantastisches Spiel gemacht. 9 von 17 aus dem Feld, traf 4 seiner 8 Dreier, 11 Assists, ziemlich, ziemlich fantastische Performance. 22 Punkte waren es am Ende. Siakam hat deutlich besser abgeliefert, als es noch in Spiel 2 der Fall war. 8 von 14 aus dem Feld, 21 Punkte gemacht, top in 8 Punkte plus 18, wie gesagt. So hätte uns damals einer gesagt, dass er jetzt hier in den NBA Finals irgendwann echt impactvoll sein würde, als er damals in New York kaum Einsatzzeit gesehen hat. Hätte wahrscheinlich auch niemand so richtig für möglich gehalten. Nesmith 3 von 5 aus dem Feld, Nembhard 3 von 5, das waren natürlich keine Scoring-Explosionen, aber auch sie haben sehr gute Minuten gegeben. McConnell, gerade schon angesprochen, in den 15 Minuten von der Bank, mit seinem Hustle, seinem Einsatz, 5 Steals am Ende geholt, Buckets, Drives, da war alles möglich dabei. Und auf der anderen Seite, bei den Thunder lief es nicht ganz so nice. SGA ist mal wieder so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgekehrt. 24 Punkte, 4 Assists, kein schlechtes Spiel, 9 von 20 aus dem Feld, aber jetzt auch keine Überperformance wie in den ersten beiden Spielen. J-Dub, gutes Spiel gemacht mit 26 Punkten, 9 von 18 aus dem Feld, aber auch zu wenig, um hier den Thunder den Sieg zu bringen. Holmgren 6 von 15 aus dem Feld, 20 Punkte. Also jeder der Thunder Big 3 über 20, aber danach kam halt nicht mehr viel. Lu Dort hat noch 12 gemacht. Von der Bank kam wirklich kaum etwas. Caruso 8 Punkte, Hartenstein 4 und Isaiah Joe 6. Das sind also 18 Punkte, die man jetzt nur von der Bank bekommen hat, was dementsprechend ein bisschen zu wenig war.
Von den 5 TJ McConnell Steals waren übrigens 3 nach Inbound-Pässen. Mhm. Also das war in der Hinsicht schon eine ziemliche Masterclass von dem jungen Mann, wollte ich gerade sagen, aber ganz so jung ist er nicht mehr. Ja, du hast die Probleme der Thunder angesprochen, da gehen wir jetzt natürlich gleich noch in die Tiefe, was das eventuell auch mit X's and O's und mit bestimmten Kleinigkeiten zu tun hatte. Vor allem, dass natürlich Shea gestruggelt hat, das ist klar, dass das der große Punkt ist bei diesem Thunder-Team, mit dem auch irgendwo die Team-Performance steht und fällt. Auch wenn, du hast es gesagt, Lu Dort Dreier gut getroffen, J-Dub generell ziemlich effizient unterwegs mit seinen 26 Punkten. Aber wenn halt Shea nicht performt und dann auch noch nicht super performt, sondern dermaßen struggelt, und da können wir gleich noch zu den Gründen kommen, warum das eventuell so gewesen sein könnte. Und auf der anderen Seite, ja, die Pacers sind halt einfach ein wahnsinnig, wahnsinnig geiles Team. Da haben wieder mehrere Leute geliefert. Die Scoring-Last auf verschiedene Schultern verteilt. Diese Pacers sind einfach ein richtig, richtig geiles Team. Es fehlen ihnen noch 2 Siege zum Gewinn der NBA Championship. Da kommen wir auch gleich noch dazu, ob wir glauben, wie realistisch das jetzt geworden ist. Ja, die Pacers sind ein geiles Team. Ich glaube, Julius, vielleicht müssen wir uns die mal irgendwann in den nächsten Jahren zusammen live anschauen, drüben über dem großen Teich.
Auf jeden Fall. Als ich sie jetzt letzten Dezember in Brooklyn gesehen habe, habe ich noch nicht damit gerechnet, dass ich hier den vielleicht baldigen NBA-Champion zu Gast im Barclays Center sehen werde. Da würde mich natürlich sehr freuen, sie mit dir mal zusammen live zu sehen. Die Oklahoma City Thunder haben wir ja live gesehen auf unserer San Francisco Podcast-Reise der allerersten von hoffentlich vielen, die wir zusammen nach Amerika gemacht haben. Und das war ein ziemlich cooler Trip damals. Wir waren ein paar Tage dort, haben 2 NBA-Spiele gesehen, unter anderem die Oklahoma City Thunder, die jetzt in den Finals vertreten sind. Und wir wollten aber trotzdem natürlich vor Ort auch den NBA League Pass nutzen. Aber das geht in den USA leider nicht so wirklich gut. Also haben wir unseren virtuellen Standort, damals als wir in San Francisco waren, zurück nach Deutschland gewechselt und konnten ganz entspannt NBA schauen, und zwar mit NordVPN.
Ganz genau, da hat uns der Partner der heutigen Folge, herzlich willkommen NordVPN im Double Step Back Team, echt gerettet. Wie du sagst, League Pass in Amerika, das ist so eine Sache mit den nationalen, lokalen Fernsehübertragungen. Aber für uns war es natürlich super geschickt, ihn trotzdem nutzen zu können, weil es halt auch logischerweise für uns, hey, wir sind in San Francisco, natürlich gucken wir da im Hotel dann auch mal NBA. Also was soll man denn sonst machen in einer so langweiligen und kleinen Stadt wie San Francisco?
Auf jeden Fall. Und NordVPN hat mich auch gerettet, als ich im letzten Jahr im August mit meiner bezaubernden Freundin in London war. Wir hatten das vorher nicht so richtig gecheckt, wann die Olympischen Spiele sind, und haben London einfach gebucht, wann wir Zeit hatten. Und dann war Olympia zu der Zeit. Dann habe ich probiert, irgendwie ja ZDF einen Stream ranzukriegen oder irgendeinen anderen Stream. Und das hat nicht so richtig funktioniert. Ich wollte natürlich trotzdem Dennis Schröder, Franz Wagner und Co. sehen. Also auch hier NordVPN angemacht, virtuellen Standort, nach Deutschland gewechselt, ZDF, Mediathek. Und dann konnte ich sehen, wie unsere Deutschen ganz knapp die Medaille verpasst haben, aber trotzdem sehr guten Basketball dort gespielt haben.
Kurz zur Erklärung, Freunde. VPN steht für virtuelles privates Netzwerk, und eine VPN-Verbindung stellt eine sichere Verbindung zwischen eurem Gerät und dem Internet her, da euer gesamter Datenverkehr verschlüsselt wird. Außerdem wird eure Identität im Netz geschützt, da die IP-Adresse verborgen wird.
Ich nutze NordVPN schon seit vielen, vielen Jahren. Die waren damals einer meiner ersten Partner auch bei YouTube. Und auch du nutzt NordVPN auf meinen Empfehlungen schon eine ganze Weile. Deswegen freuen wir uns natürlich sehr, dass NordVPN jetzt hier auch diesen Podcast sponsert. Wir sind riesige Fans und können euch das Ganze wirklich ans Herz legen. Über den Link nordvpn.com/DoubleStepBack, den wir euch natürlich auch wie immer in die Folgenbeschreibung gepackt haben, kommt ihr auf die Webseite, und mit unserem Code DoubleStepBack, klein und zusammengeschrieben, könnt ihr richtig fett sparen. Und wenn ihr euch direkt für ein 2-Jahres-Abo entscheidet, was den Vorteil hat, dass jeder einzelne Monat dann günstiger wird, bekommt ihr auch noch 4 Bonusmonate. Also können wir euch wirklich ans Herz legen.
Und wenn ihr euch jetzt denkt, 2-Jahres-Abo, das ist natürlich ein gewisses Commitment, keine Sorge, es gibt eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Das heißt, selbst wenn ihr ein längeres Abo abschließt, ihr könnt das Ganze ganz entspannt und ganz ohne Risiko unverbindlich mal ausprobieren, ob das was für euch ist. Und das würde uns natürlich sehr freuen. Das würde die Kolleginnen und Kollegen von NordVPN freuen. Also, Link in der Folgenbeschreibung. Schaut da gerne mal rein. Und jetzt würde ich sagen, wir gehen ans Eingemachte. Wir reden nicht mehr lange um den heißen Brei herum. Wir stürzen uns rein in dieses Spiel 3. Ich würde es, wie auch schon fast Tradition in den letzten Wochen, ich würde es dir überlassen. Wo möchtest du anfangen? An welcher Seite des Feldes? Mit welchem Spieler? Mit welchem Team? Mit welcher Offense? Mit welcher Defense?
Das ist wirklich sehr, sehr nett von dir. Ich möchte mit der Seite anfangen, die den Indiana Pacers die größten Probleme bereitet hat in Spiel 2, welches sie ja verloren haben. Und das ist aus Sicht der Pacers das defensive Ende. Was ein bisschen widersprüchlich ist, weil die Thunder die beste Defense der NBA haben. Aber für mein Befinden war der Hauptgrund, und wir hatten das in der Folge auch ja schon angerissen, dass die Pacers Defense wahnsinnig gestruggelt hat gegen die OKC Offense. Sicherlich hatte die eigene Offense der Pacers auch Probleme mit der Thunder Defense. Auch das hat man jetzt deutlich besser geregelt in Spiel 3. Aber ich würde gerne anfangen mit der Pacers Defense gegen die OKC Offense. Wir hatten es gesagt gehabt, ich hatte auch vorgestern dann ein detailliertes Video auf YouTube hochgeladen, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, zu dieser Taktik der Indiana Pacers, die in Spiel 1 noch gut funktioniert hat, in Spiel 2 dann gar nicht mehr. Dieses sogenannte Nexting, die Gap-Help-Defense, die Peel-Switches, warum hat es so klasse funktioniert in Spiel 1 und was waren die unzähligen, und es waren wirklich unzählige Adjustments der Oklahoma City Thunder und in Spiel 2. Und ich habe diesen Titel, und das sieht natürlich jetzt im Nachhinein wieder doof aus, und ich war noch nicht in den Kommentaren, ich könnte mir vorstellen, dass da auch einiges zu geschrieben wurde. Der Titel dieses Videos war, hat dieser Geniestreich die NBA Finals entschieden, weil es hat sich für mich so angefühlt, dass die Pacers in Spiel 1 ihre ziemlich geile defensive Taktik rausgeholt haben. Punch ins Gesicht der Thunder, das hat funktioniert. Und dann haben die Thunder in Spiel 2 aus dem absoluten Lehrbuch mit unzähligen strategischen Änderungen und selber Geniestreichen das Ding komplett zerfetzt. Und mein Fazit nach diesem Spiel 2 war, was zum Teufel soll die Pacers Defense machen? Ich hätte nicht gedacht, dass die Thunder Offense in der Lage ist, innerhalb von 3 Tagen perfekt zu scouten, was da passiert ist in Spiel 1, sich dann Antworten zu überlegen und dann aber auch noch diese Antworten dann so noch zu trainieren in diesen kurzen Tagen, dass es dann in Spiel 2 so gut funktioniert. Und ich war mir nicht sicher, wie die Pacers darauf antworten wollen. Ich war mir nicht sicher, ob vielleicht Zone Defense einer der Schlüsse sein könnte, was wir jetzt in Spiel 3 gar nicht gesehen haben von Indiana. Und ich bin ziemlich, ziemlich begeistert, dass die Pacers jetzt wiederum Adjustments gefunden haben auf das, was OKC noch auseinandergenommen hat in Spiel 2 und auf all diese strategischen Änderungen der Oklahoma City Thunder. Und hättest du mir jetzt nach Spiel 2 gesagt, dass das eines der besten defensiven Pacers-Games in Spiel 3 dann wird, ich hätte den Vogel gezeigt. Und es hat sich herausgestellt, dieser Geniestreich hat die Finals nicht entschieden. Die Indiana Pacers leben noch. Es ist mehr als sie leben noch. Sie sind 2 Heimsiege. Die Pacers müssen einfach in Anführungszeichen ihre nächsten beiden Heimspiele gewinnen und sind NBA Champion. Und das hätte ich nicht kommen sehen, nachdem was die Thunder Offense gemacht hat mit der Pacers Defense in Spiel 2. Ich habe hier eine ganze, ganze Menge Punkte stehen zur Pacers Defense, aber lass uns doch vielleicht anfangen mit den Unterschieden, gerade in Sachen Help Defense und defensive Coverage im Unterschied zum zweiten Spiel der Serie, oder?
Ja, sehr gerne. Man hat, das ist mal ein Nugget, mit dem ich jetzt reinstarten würde. Ich finde, man hat mit Miles Turner, der ein absoluter Schlüsselspieler war in diesem Spiel, vor allem natürlich durch seine 5 Blocks, am offensiven Ende des Feldes witzigerweise 3 von 11, einen seiner 4 Dreier getroffen. Da war er nicht so wirklich ein Faktor und wenn dann sogar eher ein Minus. Aber man hat auch mit Turner versucht, Shea mit Ball, hatte ich das Gefühl, früher und härter unter Druck zu setzen. Also man hat mit Turner zum Teil, selbst wenn die Thunder sehr hohe Pick-and-Rolls gespielt haben, zu hohen Pick-and-Rolls angesetzt haben, mit Turner at the level verteidigt oder sogar manchmal so leicht rausgehatcht. Und das wurde nicht am laufenden Band bestraft. Das war ein Adjustment, das mir als erstes aufgefallen ist, weil man es halt auch früh schon im ersten Viertel gemacht hat. Und ich glaube, hat schon auch dazu geführt, dass Shea entweder den Ball oft abgeben musste, weil man ihn generell einfach wahnsinnig aggressiv verteidigt hat. Auch das, aber das kannten wir aus den letzten Spielen schon. Ein Andrew Nembhard oder manchmal auch ein Nesmith haben ihn manchmal in der gegnerischen Hälfte schon aufgenommen und wirklich diese Full-Court-Defense gespielt, die wir von den Pacers haben kennen und lieben lernen durften. Und Shea, klar, 9 von 20 aus dem Feld. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass seine Wurfauswahl oder die Würfe, die er bekommen hat, dass die jetzt wahnsinnig viel schlechter oder schwieriger waren als sonst. Da waren, glaube ich, auch einige Dinger dabei, die er an einem anderen Tag, an einem besseren Tag vielleicht reinmacht. Aber die 6 Turnover und der Fakt, dass er oftmals eben auch den Ball früh in der Possession abgeben musste, was dazu geführt hat, dass andere die Last übernehmen wollten, mussten. Und am Ende halt 17 Turnover von den Oklahoma City Thunder. Und da waren 3 Inbound-Pässe an TJ McConnell, aber die anderen waren legit, in Anführungszeichen, weil die Thunder einfach viel, viel besser und viel, viel mehr unter Druck gesetzt wurden. Und das hat bei Shea eben angefangen.
100%ig, du hast die 3 Steals von McConnell nach Inbound-Pässen angesprochen. Das ist ein Teil davon gewesen. Die Pacers haben 48 Minuten lang Full-Court-Ball-Pressure gespielt. Sie waren wahnsinnig aggressiv. Sie haben gehasselt. Wir sagen es immer wieder, das ist nicht der Hauptteil dieser Analyse, dass die Pacers es mehr wollten und dass die Pacers einfach mit mehr Einsatz gespielt haben. Aber es war so. Die Pacers, und damit geht es halt gerade am defensiven Ende auch los, haben unfassbar aggressiv, intensiv um ihr Leben gespielt. Heute Nacht haben 17 Turnover erzwungen, was, denke ich, der Schlüssel war, und haben das alles gemacht, was du gerade schon sehr gut angesprochen hast. Diese höheren Ballscreens waren eines der Adjustments der Thunder in diesem zweiten Spiel. Mit der Idee, dass man das Parkett weiter auseinanderziehen wollte. Die Pacers ja mit ihrer Peer-Switching und Nexting-Defense, wo quasi vom Nail oder von den Slots reingeholfen wird, der Ballhändler dann genommen wird vom Help Defender, während der ursprüngliche Defender des Ballhändlers dann wieder rausgeht, ein sogenannter Peer Switch. Besser kann ich das jetzt hier ohne unterlegtes Video leider nicht erklären. Und was die Thunder halt gut gemacht haben, ist, sie haben im Schnitt ihre Ballscreens so weit wie noch nie vom gegnerischen Korb in dieser Saison von ihnen weggestellt, was dazu geführt hat, dass die Help Defender mehr Raum gut machen müssen. Wenn du natürlich deine Defense auf Help-Defense und vor allem auch auf so eine Switching-Taktik, nicht am Ball, aber Off-Ball, beruhst und dann wird vom Gegner das Parkett so weit auseinandergezogen durch diese hohen Ballscreens, dann müssen natürlich diese Peer-Switching-Defender viel weitere Laufwege zurücklegen und das macht's sehr, sehr schwer. Und was die Pacers jetzt in meinen Augen gemacht haben in Spiel 3, ist, sie haben das Blatt so ein bisschen umgedreht, weil es war klar, dass die Thunder nicht weggehen von ihrer Taktik. So, die Thunder haben in Spiel 2 das alles entschlüsselt und in so einer Playoff-Serie, wenn du halt da klasse Adjustments gefunden hast und der Gegner gekocht hast, dann bleibst du dabei. Das heißt, die Pacers wussten, und das war ihr Vorteil, dass die Thunder wieder so hohe Ballscreens stellen werden. So, was man jetzt allerdings gemacht hat, ist, man hat sie aggressiv unter Druck gesetzt, von Anfang an schon in der eigenen Hälfte, dass die Thunder nicht selber den Ball vortragen konnten, weil so war es nämlich bisher immer. Die Thunder konnten den Ball in Spiel 2 vortragen, der Ballscreener hat sich in Position gebracht, auf Höhe des Logos den Screen zu stellen und alle drei anderen Thunder Defender konnten sich schon in Position bringen, das Parkett auseinanderziehen, auch das habe ich in meinem Video gesagt, man hat quasi ganz oft in den beiden Ecken und Thunder-Spieler gehabt und im Dunker-Spot und halt nicht mehr an den Slots. Weil die Idee war, hey, wenn wir einfach an den Slots keine Angreifer mehr abstellen, dann können die Pacers auch nicht von den Slots reinhelfen. So, das heißt, die Thunder haben in Spiel 2 das Tempo quasi bestimmt und haben selber entschieden, mit wie viel Sekunden sie ins Halbfeld reingehen, wo die Kollegen dann stehen und wann der Boss hinkommt. Und durch diese Pressure der Pacers und dass man die Thunder so unter Druck gesetzt hat, konnten jetzt nicht mehr die Thunder ins Spiel 3 diktieren. Das heißt, Shea musste gucken, dass er überhaupt über die Mittellinie kommt. Dann musste man schauen, okay, dass sobald er über die Mittellinie ist, wo er sich schon drüber kämpfen musste und nicht so richtig wusste, wann das überhaupt passiert, dann musste der Screen kommen. Und es ist natürlich viel, viel schwerer, das dann so abzutimen, dass dann auch die Mitspieler schon in der Position sind, in der sie sein sollen. Wenn du natürlich vom Gegner so in die Fresse diesen Druck bekommst und der Gegner diktiert, wann du über die Mittellinie kommst und wie das alles zu funktionieren hat. Das heißt, durch diese Full-Court-Pressure, die wir ja häufig erklären und sagen, durch Full-Court-Pressure dauert es in der Regel länger, dass der Ball über die Mittellinie getragen wird. Das war in dem Fall eher anders, weil SGA musste dann, weil er so unter Druck gesetzt wurde im eigenen Halbfeld, den Ball eher schneller über die Mittellinie bringen. Das bedeutet, aber sobald er über die Mittellinie kommt, muss der Screen ja schon da sein. Und der Vorteil war da, dass dann die drei anderen Thunder-Kollegen noch nicht in der Position waren, in der sie eigentlich sein sollten, damit das optimal funktioniert, dass das Spacing perfekt ist. So, und dann waren halt diese Thunder-Angreifer erst an den Slots oder gerade mal selber über die Mittellinie und die Pacers konnten viel, viel einfachere Help-Defense spielen, was ein sehr netter Nebeneffekt ist, dass man generell SGAs Kraft ihm so ein bisschen entzieht, dass man vielleicht auch schon mal einen Turnover erzwingt, dass man immer wieder auch in ihrem Kopf ist und sie arbeiten lässt. Das heißt, diese Pressure, die erzwungenen Turnover, das hat fantastisch funktioniert. Man war auch viel, viel besser eingestellt auf die Splits von SGA, dass er immer wieder diese High-Hatches, diese Traps in Spiel 2 und Spiel 1 konnte er immer wieder splitten und dann war er an beiden Defendern vorbei und dann war es 4 gegen 3 mit dem Ball in den Händen von SGA. Auf diese Splits war man viel, viel besser vorbereitet. Man hat SGA auch gerade in Person von Nembhard immer wieder face geguardet, hat ihm die Laufwege abgeschnitten, hat damit das ganze Thunder-Off-Ball-Game quasi so ein bisschen, ja, ihnen da den Wind aus den Segeln genommen. Und was mir auch gefallen hat, und das ist der zweite große Schlüssel, zu dem ich gleich noch kommen möchte, in Sachen Help-Defense, jetzt bezogen auf die On-Ball-Defense. Die Thunder wussten, was die Pacers machen am defensiven Ende in Spiel 2. Die wussten es. Die wussten, von wo die Hilfe kommt, wer die Hilfe schickt, wann die Hilfe kommt. Und die wussten genau, wie die Pacers reagieren, wenn man das und das macht. Zwei große Schlüssel, die in meinen Augen noch nichts mit der speziellen Strategie zu tun haben, am defensiven Ende, gerade im Playoffs-Basketball, ist erstens Einsatz und Hustle und zweitens Unberechenbarkeit und Abwechslung. Wenn du hustlest und unterschiedliche Taktiken rausholst, dass dein Gegner nicht weiß, was auf ihn zukommt und sich da nicht routiniert einspielen drauf kann, dann hast du schon relativ viel gewonnen und erst dann wird wichtig, okay, was ist denn jetzt die spezielle Taktik? Klar, das geht jetzt nicht immer. Du kannst jetzt natürlich sagen, okay, wir machen immer mal ein bisschen Drop-Defense gegen den Steph Curry rein. Ja, wow, dann kriegst du halt komplett aufs Maul mit dieser Taktik, Abwechslung hin oder her. Also das muss schon im Rahmen sein. Aber Hustle und Abwechslung sind zwei der ganz großen Schlüsse, bevor wir über irgendwelche strategischen Sachen sprechen, der Pacers in diesem dritten Spiel gewesen. Und man hat SGA zum Beispiel im dritten Viertel, und da hat man zwei Turnover hintereinander erzwungen, getrappt auf einmal. Das waren sonst High Hedges, wo du die Mitte zugemacht hast, dass er nicht splitten konnte. Du wolltest den Ball aus seinen Händen bekommen und dann kommst du im dritten Viertel raus und trappst ihn auf einmal super hart. Dann kommt das vierte Viertel und dann baust du immer mal wieder Switches ein, dass dann Siakam auf einmal der On-Ball-Defender gegen Shea ist. Wir hatten sogar eine Szene, da war Obi Toppin auf einmal rangeswitcht an Shea Gilgeous-Alexander. Also immer wieder verschiedene taktische Elemente gezeigt, um SGA das Leben etwas schwerer zu machen. Und ich lasse dich auch gleich wieder reden, vielleicht abschließend zu diesem ganzen Help-Defense-Punkt. Auch hier wieder, man hat Abwechslung reingebracht. Man ist jetzt nicht komplett weggegangen aus Pacers Sicht von diesen Ideen in Sachen Peer-Switching und Nexting, Help-Defense von den Slots rein. Das hat man immer wieder auch gemacht, wenn es sich angeboten hat, aber nicht mehr die ganze Zeit. Man hat sehr viel mehr Weak-Side, teilweise sogar Strong-Side-Hilfe reingeschickt. Das hat man in Spiel 2 nicht gemacht, weil man komplett darauf fokussiert war, dieses Nexting und die Peer-Switches von Spiel 1 so zu wiederholen. Die Pacers wussten jetzt, was die Thunder machen und waren mit Weak-Side-Help, teilweise Strong-Side-Help, besser vorbereitet. Hat dann aber auch immer wieder reingestuntet. Das waren dann teilweise Rotations rein zur Mitte, wo man sich wirklich nur kurz gezeigt hat und dann sofort wieder rausgegangen ist. Also man hat den Thunder unterschiedliche Looks gezeigt und hat mit diesen verschiedenen Help-Defense-Prinzipien, mit mehr Einsatz, mit überraschenden Elementen, mit jeder Menge Hustle sehr, sehr viel besser als Team noch verteidigt, klarere, cleanere Rotations raus an einem Strang. Man war sehr viel mehr auch bei der Sache, hat weniger mentale Fehler gemacht. Also diese ganzen Probleme am defensiven Ende in Spiel 2 hatten auch nicht nur damit zu tun, dass die Thunder perfekten Basketball gespielt haben offensiv, sondern auch immer wieder, dass die Pacers gepennt haben, nicht 100% bei der Sache waren, einen Schritt zu langsam waren, nicht wirklich perfekt kommuniziert haben. Und das hat halt jetzt heute in Spiel 3 sehr, sehr viel besser funktioniert. Also sehr viel bessere Help-Defense, sehr viel besser den Korb beschützt, ohne zu viele Dreier abzugeben, verschiedene Elemente, SGA aus seiner Komfortzone rausgebracht, so weit wie es geht. Ganz, 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 ganz kurz klasse. Ich hätte nie gedacht, gerade in diesem vierten Viertel, die Thunder hatten 89 Punkte nach drei Vierteln. Es war jetzt also nicht so, dass die Pacers hier das ganze Spiel über die Thunder Offense komplett lahmgelegt haben, aber man hat dann halt auch wirklich nur 18 Punkte in diesem vierten Viertel abgegeben, das nochmal auf ein ganz anderes Level gehoben. Und es war nicht so, dass die Thunder hier freie Würfe die ganzen Abend verballert haben, sondern das waren gerade in diesem vierten Viertel Tough Shots aus der Midrange, Fadeaways, spät in Angriffen, immer eine Hand irgendwie dazwischen, ganz, ganz großes Kino. Ich hätte nicht gedacht, dass die Pacers Defense dieses Level erreichen kann in einem vierten Viertel der NBA Finals.
So, darf ich jetzt wieder?
Du darfst.
Das erste Stichwort, was ich in meinen Notizen stehen hatte, war Intensität. Die allererste Possession, die Thunder haben den Tipp gewonnen. Ich glaube, es war dann Lu Dort, der den Ball bringt. Also Shea hat ihn relativ schnell abgegeben. Und dann war es Off-Ball in so einem Pulk am Top of the Key. Und die allererste Possession war, dass Andrew Nembhard sowas von quasi in Shays Jersey drin ist, wie man so schön sagt. Und nach 7 Sekunden oder so ein Offensivfoul von SGA, ja, erzwingt, ihm dermaßen auf den Sack gegangen ist, dass Shea sich dazu hat hinreißen lassen, den Arm dann doch mal ein bisschen zu sehr auszufahren und ihn wegzuschucken. Und da haben sie einfach schon set the tone, sagt man im Englischen. So, ich hatte das Gefühl, das war ein bewusster Ansatz von Anfang an mit 100% da zu sein. Das hatte im Laufe des Spiels, und so erkläre ich mir unter anderem auch, dass dieses vierte Viertel so pro Indiana gelaufen ist, wie das gelaufen ist. Das hatte den schönen Nebeneffekt, dass die Thunder einfach ziemlich am Arsch waren im vierten Viertel, hatte ich das Gefühl. Weil auf der einen Seite das, was der ach so tolle Basketball-Experte immer wieder kritisiert, war heute definitiv eine riesige Stärke. Obi Toppin 28 Minuten von der Bank. Mathurin haben wir schon angesprochen, 22 Minuten. Shepard 18 Minuten, McConnell 15 Minuten. Du hattest die Möglichkeiten und die Körner, diesen krassen defensiven Approach aufrechtzuerhalten. Diesen Full-Court-Pressure und aber auch diese super intensiven, hast du alles gerade angesprochen, Help-Defense, Closeouts. Auch im Halbfeld waren sie ständig an den Gegenspielern geklebt. Das kannst du nicht machen mit einer 6er, 7er Rotation. Da geht dir irgendwann einfach die Puste aus. Und auf der anderen Seite hat Mark Daigneault genau das gemacht, was ich ja schon länger mal fordere. Und heute ist es dann aber halt leider nach hinten losgegangen. Was auch, glaube ich, damit zu tun hatte, dass Isaiah Joe, der 4 Minuten gespielt hat, und Aaron Wiggins, der 9 Minuten gespielt hat, beide defensiv gehandelt wurden, gejagt wurden und auch hier und da ziemlich aufgefressen wurden. Aber vor allem halt beide Foul Trouble hatten. Hartenstein auch, ja. Hartenstein nur 18 Minuten. Caruso 32 von der Bank, das war's. Und dann halt die Starter. So, und wenn ich mich jetzt in einen Lu Dort, in einen J-Dub, in einen Shea reinversetze, die ja heute genau diese Minuten gesehen haben, die ich immer gefordert habe und wo ich jetzt auch nicht komplett von meinem Punkt abrücken würde. Aber ich glaube, heute hätte es tatsächlich gut getan, wenn du Wiggins 15 und Joe 12 Minuten hättest geben können, statt 9 und 4. Wenn du Kenny Williams vielleicht 8 Minuten hättest geben können statt 2. Das hätte sie dann schon entlastet, weil im vierten Viertel, und einmal wurde es im Broadcast angesprochen, nach diesem krassen Putback von Obi Toppin, der dann zum 107 zu 100 geführt hat, weiß ich jetzt nicht mehr genau, wie viel da noch auf der Uhr war. Es war in den letzten 3-4 Minuten auf jeden Fall. Da hat irgendjemand im Broadcast gesagt, ich glaube, es war Reggie Miller. Nee, Quatsch, der war ja, wie heißt er? Der andere Glatzkopf.
Richard Jefferson,
also, Entschuldigung. Da hat Richard Jefferson im Broadcast gesagt, ja, das ist die Puste, die Thunder sind kaputt. Deswegen boxt da niemand richtig aus. Mhm. Er wird's wissen als Ex-NBA-Spieler, dass das in der Situation vielleicht der Grund hätte sein können. Aber generell, offensiv, das darf man nicht unterschätzen, wie viel Unterschied es machen kann, wenn das eine Team fitnesstechnisch vielleicht noch bei 60% ist und das andere nur noch bei 30%. Mhm. Und nach so einem harten Spiel, und wenn du anstelle von SGA, anstelle von J-Dub über 40 Minuten lang unter Druck gesetzt wirst, ständig jemanden vor deiner Nase hast sitzen, hast ständig jemand in deinem Jersey drin, dann ist es super, super schwierig, die Kraft noch aufzubringen, um sich A, offene Würfe rauszuspielen in den letzten paar Minuten und B, die Würfe dann halt auch zu treffen. Ich habe es bei SGA vorher gesagt, ich hatte nicht das Gefühl, dass SGA in der Crunch-Time irgendwie abgemeldet war oder keine Würfe mehr bekommen hat. Aber manche von denen, einige zu kurz, das ist dann auch immer ein Zeichen dafür, dass vielleicht ein bisschen einfach die Kraft fehlt, sind dann halt einfach nicht reingefallen. Waren natürlich trotzdem noch super contested und unter Druck. Und auf der anderen Seite, Nembhard hatte 2 geile Midi-Stepbacks. Neesmith hat einen Corner 3 getroffen zum 110 zu 102. Zwischenzeitlich nach einem Empty Side Pick and Roll und dann einem Skip Pass in die Weak Side Corner. Mhm. Halliburton hatte einen krassen Stepback, mit dem er dann die Pacers überhaupt in Führung gebracht hat. 101 zu 98 zwischenzeitlich. Das waren einfach Big Plays in der Crunch-Time. Und das fand ich generell imposant. Nicht erst in der Crunch-Time, sondern generell im Laufe des Spiels. Zum Beispiel haben die Pacers, das gucke ich jetzt gerne kurz nach, wie viel hat man geführt zur Halbzeit? So, der First Half, damit ich das auch schön... 60 Punkte zu 64, also 4 Punkte Führung für die Pacers. Die Thunder sind rausgekommen mit einem 8-0-Run. Oder war es sogar 10? Ich habe mir 8-0 notiert. Könnte sein, dass dann sogar nochmal ein Bucket gefallen ist. Die Thunder sind rausgekommen so ziemlich mit Fackeln und Mistgabeln und wollten das Ding wieder rumreißen, weil sie ja über weite Strecken der ersten Halbzeit schon geführt hatten. Und darauf beispielsweise haben die Pacers auch wieder super Antworten gefunden. Ich hatte das Gefühl, dass sie in vielen Momenten über diese 48 Minuten hinweg und dann natürlich vor allem im vierten Viertel und vor allem in den letzten Minuten, sie waren on point, sie waren da, die Halle war da. Also es ist wirklich sehr, sehr viel richtig, richtig gut gelaufen. Und wir haben es eingangs gesagt, das sagt wahrscheinlich schon alles, dass du ein Spiel gewinnst, in dem dein Gegner 45,5% seiner Dreier trifft, weil du 17 Turnover forcierst, weil du große Contributions von deinen Bankspielern in Toppin, McConnell, Mathurin hast, weil dein bester Spieler wieder über Fäschen hier und da mal abgetaucht ist, aber am Ende halt effiziente 22 Punkte mit 11 Assists und 4 seiner 8 Dreier trifft. Da ist wahnsinnig viel mal wieder gut gelaufen für die Pacers. Und deswegen war das nicht so ein historisches Comeback. Oh Gott, wie konnten die Thunder das noch aus der Hand geben? Man hat heute Nacht verdient und völlig ohne Zweifel dieses Spiel gewonnen.
Auf jeden Fall vielleicht noch 2 Punkte zur Pacers Defense, die mir noch aufgefallen sind, die nicht ganz unwichtig waren. Und dann können wir ja zum anderen Ende des Parketts kommen, wo es nicht ganz so viel zu sagen gibt in meinen Augen, aber auch ein paar interessante Sachen, die unbedingt erwähnt werden sollten. Die Pacers sind mit einer kleinen Matchup-Änderung in das Spiel rein und haben das auch beibehalten, gerade in der ersten Hälfte und dann immer wieder auch phasenweise nach dem Seitenwechsel. Und zwar, dass man Siakam an Cason Wallace rangestellt hat. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen war. Und Halliburton an Lu Dort. Und das war ja in den ersten beiden Spielen anders. Da war Siakam an Dort dran, um immer wieder reinzuhelfen, um dieses Nexting und die Peel-Switches auszuführen, und man hat Halliburton versucht, an Wallace zu verstecken. Und das hat man jetzt anders gemacht. Siakam an Wallace, Halliburton an Dort. Und das hat überraschend gut funktioniert, weil Siakam kann trotzdem auch weghelfen von Wallace, ist dann halt aber eher der Weakside-Lawman und nicht da, wo Dort häufig postiert ist, an den Slots zu finden. Das war ganz gut. Das heißt, du hast Siakams Rim-Protection da mehr, weil Wallace eher einer der Corner-Spieler in diesem Offensivsystem OKCs ist. Und Halliburton an Dort hat halt den Vorteil, dass man ihn wenig besser raushalten kann aus diesen Ballscreens. Denn dort, man könnte denken, so wie er gebaut ist, ist einer der effektivsten Non-Big-Man-Screener der Oklahoma City Thunder. Aber das ist er nicht. In meinen Augen haben die Thunder viel, viel mehr Erfolg mit Caruso und gerade Wallace als Ballscreener für SGA, als sie es mit einem Lu Dort haben. Und man hat es dann nämlich gesehen, man hat immer wieder probiert, Dort zu integrieren als Ballscreener für SGA, was dann aber nicht so gut funktioniert, weil Dort einfach aus einer technischen Perspektive nicht so saubere Screens stellt, wie es ein Cason Wallace und ein Alex Caruso und ein J-Dub und obviously auch die Bigs der Thunder halt können. Und deswegen hat generell in meinen Augen dieses Matchup-Hunting gegen Halliburton nicht so gut funktioniert in diesem dritten Spiel, wie es das bisher noch getan hat. Zum einen Halliburton grandios verteidigt, egal ob am Ball oder Offball. Generell, Halliburton verdient mehr Props am defensiven Ende. Diese Idee, dass Halliburton Absolut. Nur noch gejagt wird, die stammt aus dem In-Season-Tournament 2023 und das ist lange her. In dieser Saison ist Halliburton kein defensives Minus und Teams haben in der Regel nicht viel Erfolg, wenn man Halliburton jagt, als wäre er Luka Doncic oder Trae Young. So, und dann die zweite Sache ist, man hat bessere Mittel und Wege gefunden gegen die Post-Ups von SJ. Auch das eines der kleineren, aber wichtigen Adjustments der Thunder im zweiten Spiel gewesen. Wenn dein Gegner alles darauf setzt, deine Drives mit Help-Defense zu verteidigen und sich komplett auf deine Pick-and-Rolls einschießt, dann lauf halt weniger davon. Und das haben die Thunder in Spiel 2 gemacht, immer mehr mit Shay in den Post gegangen. SJ einer der besten Post-Up-Guards seit langer, langer Zeit in der Liga. Und wenn es halt 1 gegen 1 Duelle waren, hat er selber gescored. Wenn man One Pass Away gedoppelt hat, dann hat man halt so lange den Ball laufen lassen, bis ein freier Shooter da war. Und das hat man jetzt besser gemacht in diesem dritten Spiel der Serie. Vom Timing her, dass es eher so Late-Double-Teams waren. Das heißt, SJ dachte, es ist ein 1 gegen 1, macht seinen Move und sieht dann auf einmal nicht 2 Arme vor ihm, sondern 6, weil dann noch 2 Pacers-Defender angeflogen kamen. Und dann halt auch unterschiedliche Double-Teams, wenn wir jetzt darüber reden, wo die herkommen. Wir hatten eine Possession, wo er 2-mal hintereinander im Post war, in einem Angriff. So, zuerst geht er in den Post und der zweite Pacers-Help-Defender kommt One Pass Away. Er kickt raus, es entsteht kein Vorteil, der Ball geht wieder in den Post und dann kommt auf einmal Toppin da aus der Weak Side an und doppelt. Und das macht es natürlich dann auch wieder schwer, da konstant Mittel und Wege gegen zu finden und konstant effektiv gute Looks zu kreieren, wenn du nicht weißt, von wo kommt das Double Team, wann kommt das Double Team, kommt überhaupt ein Double Team. Also auch hier wieder Abwechslung einer der absoluten Schlüssel. Das sind die beiden Sachen, die ich noch zur Pacers Defense ansprechen würde. Wenn du noch was dazu hast, gerne. Wenn nicht, können wir gerne über die andere Seite des Parketts reden. Wie gesagt, nicht ganz so viel, nicht ganz so tiefgründig. Aber ein paar coole Sachen haben die Pacers auch an diesem Ende gemacht, die sehr wichtig waren für ihren Sieg. Und ein paar davon hatten wir auch konkret angesprochen nach dem zweiten Spiel in unserer letzten Podcast-Analyse.
Naja, ich würde schon kurz noch ein paar Worte dazu verlieren, was denn jetzt die Thunder wiederum machen können sollen. Aber das können wir auch gerne am Ende machen, wie du möchtest. Also an dem, also was die Thunder Offense jetzt wiederum für Adjustments finden könnte. Lass uns das am Ende machen, dann machen wir einen kleinen Ausblick auf Spiel 4. Ich stimme dir zu, allzu viel zu besprechen gibt's wahrscheinlich nicht. Es hatte, also klar, 9 von 12 Benedict Mathurin. Das waren keine einfachen Würfe. Das war jetzt nicht so, dass die Thunder Defense den irgendwie hat stehen lassen und drauf spekuliert hat, dass er es nicht bestrafen kann. Das waren Midi-Pull-Ups, das waren harte Drives, die dann eben auch zu diesen 8 Freiwürfen und 7 davon hatte getroffen, geführt haben. Halliburton, finde ich, hat einen guten Job gemacht, den Ball zu verteilen. Ich würde ihn immer noch ein bisschen dafür kritisieren. Ich habe diesen Stat gesehen, das möchte ich jetzt kurz gucken, ob das stimmt. Er hatte nämlich heute wieder keinen einzigen Freiwurfversuch. Und ich habe in irgendeinem Podcast gehört, dass das in den ersten beiden Spielen auch so war. Also, dass wir quasi immer noch auf den ersten Freiwurfversuch von Tyrese Halliburton in dieser Serie warten. Stimmt das? Hast du das zufällig auch gesehen oder im Kopf?
Keine Ahnung.
Weil sonst, ich gucke jetzt mal kurz rein in die Boxscores von den Game 1s und 2s. Das wäre halt schon ziemlich, ziemlich krass. Also das würde ja das untermalen, was wir immer wieder gesagt haben. Diese mangelnde, also ja, er war 0 von 0 in Game 1 und er war 0 von 0 in Game 2. Also dass dein bester Spieler und primärer Creator in 3 Spielen kein einziges Mal an der Linie war, das ist schon ziemlich krass. Aber heute ist halt wieder so ein Tag. Ja, also wie viel möchtest du ihm denn tatsächlich vorwerfen? 8 Dreier genommen, 4 davon getroffen, 22 und 11, 9 Rebounds, also knapp vorbeigeschrammt am Triple-Double. Die 4 Turnover, weiß ich nicht, wie viel weniger da überhaupt möglich ist gegen diese Thunder-Defense, selbst für ihn. 9 von 17 aus dem Feld, also es war jetzt auch nicht so, dass er sich komplett rausgenommen hat, wie noch in Spiel 2. Trotzdem, das ist was, da habe ich ein Auge drauf. Also du wünschst dir natürlich von deinem primären Creator, dass er ein bisschen aggressiver auf dem Weg zum Korb agiert und dann dementsprechend auch ab und zu mal an die Linie geht. Aber wie gesagt, wie viel willst du ihm denn heute vorwerfen nach so einem Spiel? Ja, und sonst, mir ist aufgefallen, dass man gerade zu Beginn relativ viel Siakam im Post gesucht hat, nachdem man versucht hat, entweder in Transition Cross-Matches zu erzwingen oder durch Off-Ball-Actions Switches zu erzwingen, entweder auf Shea oder auf Cason Wallace. Und das hat auch nicht so schlecht funktioniert. Am Ende, Siakam 8 von 14, also war jetzt nicht so, dass er wieder derjenige war, der hier komplett die Offense getragen hätte, aber er wiederum war 6-mal an der Linie, effiziente 21 Punkte und das war vor allem zu Beginn immer mal wieder so ein Weg, entweder dass Siakam zu relativ einfachen Punkten kommt oder eben gefoult wird oder dass man da irgendwie starke Hilfe erzwingt und dann die Defense in Rotation bringt. Also das war so einer der Wege, wie sie versucht haben, Vorteile zu kreieren, was ab und zu auch funktioniert hat, was wir in Spiel 1 und 2 noch nicht so häufig gesehen haben.
Sprechen wir doch mal über deinen Traumtyp.
Oh, schwierig.
Schieß los.
Okay, er muss für jedes Abenteuer zu haben sein und natürlich toll aussehen. Und er darf mich nie lang warten lassen.
Klingt verdächtig nach dem neuen Ford Puma Gen E. Der lädt schneller als dein Smartphone von 10% auf 80% in nur 23 Minuten.
Dann muss ich wohl mal
Probefahren.
Der neue Ford Puma Gen E. Jetzt Probefahrt buchen auf ford.de.
Auf jeden Fall, also jedes Mal, wenn Siakam nicht J-Dub an sich dran hatte, haben die Pacers gnadenlos und mit jeder Menge Dringlichkeit versucht, ihm den Ball zukommen zu lassen. Also wenn SGA an ihm dran war, wenn Wallace oder Caruso an ihm dran waren, wo er dann seine physischen Vorteile geltend machen konnte. Also das habe ich ja auch stehen, gerade gegen SGA, früh in der Early Offense, gerade auch zu Beginn des Spiels, immer wieder versucht, Siakam da gute Looks zu generieren, ihn zur Arbeit gehen zu lassen, wenn dann mal J-Dub nicht an ihm dran war. Das habe ich hier auch stehen als einer der Schlüssel zum Erfolg. Wir hatten's nach Game 2 angesprochen, dass die Pacers eventuell in diesem vierten Viertel ein bisschen etwas gefunden haben, Halliburton abseits des Balles einzusetzen, dann an den Ball kommen zu lassen. Weil Halliburton massiv struggelt, wenn er selber den Ball vorträgt in dieser Serie, wenn er alles selber von null an kreieren muss. Und Shoutout an Rick Carlisle, dass er diesen Podcast gehört hat, denn er hat das fantastisch umgesetzt, beziehungsweise seine Spiele auf dem Parkett umsetzen lassen. Ich habe nicht mitgezählt, aber jede Menge Possessions dabei, in denen Halliburton sich Off-Ball bewegt hat, um einen Pindown rumgegangen ist. Wir hatten eine Possession, da trägt er den Ball vor, spielt den Ball auf dem Flügel, ich glaube zu Torpen oder so, bewegt sich um den Screen und holt sich dann den Ball via Handoff ab. Und das sind so Kleinigkeiten, die einen riesigen, riesigen Unterschied machen können. Halliburton, mehr Off-Ball, er war jetzt nicht Stephen Curry, aber er war auch nicht Trae Young. Immer wieder in Bewegung gewesen, versucht seinen Mann schon abzuschütteln, mit einem kleinen Vorteil an den Ball zu kommen und dann sehr schnell Plays zu machen. Was mir auch gut gefallen hat, ist, dass man geguckt hat, wenn man ihn am Ball hat kreieren lassen, von null an ein Pick and Roll, dass man probiert, ihn mehrere Screens stellen zu lassen. Und der Vorteil, das waren keine klassischen Double Drags in dem Sinne, wo beide Ballscreens gleichzeitig gestellt wurden und du dann halt deine Laufroute hast, sondern er hat ein Screen gestellt bekommen, um dort von sich wegzubekommen, weil er wusste, die Thunder switchen, je nachdem, ob sie Double Big spielen oder nicht, 1-3, 1-4, wie auch immer das dann jetzt in dem Fall war, aber er hat von irgendeinem seiner Guard- oder Flügelspielerkollegen einen Screen bekommen, damit dort von ihm wegswitcht und der SGA an ihm dran hat. Und dann kann er auch ein klassisches Pick-and-Roll laufen und teilweise SGA und Hartenstein im Two-Man-Game attackieren und da kommt er dann zu Platz, zu Space, kann auch zum Korb ziehen und das hat mir sehr, sehr gut gefallen, dass entweder hat man ihn nicht von null an kreieren lassen oder wenn man ihn hat von null an kreieren lassen, hat man probiert, dass er dann halt nicht von Caruso, Wallace oder vor allem Lu Dort verteidigt wurde, sondern von Matchups, in denen die Wahrscheinlichkeit, dass er einen guten Look für sich und seine Kollegen kreieren kann, entsprechend größer wird. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und was mir gut gefallen hat, und das ist wieder so eine Einsatzsache vielleicht auch, dass die Pacers wirklich den Fokus darauf gesetzt haben, zum Korb zu driven. Ihr Driving Game war für mich der große Game Changer hier in diesem dritten Spiel. Und ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, ob du einfach driven möchtest. Wenn jetzt dein Gegner mit seinen Defendern und seiner Taktik dir den Weg zum Korb dicht macht, dann gibt es häufig auch keine Möglichkeiten zum Driven. Aber wenn du als Team in so ein Spiel gehst und sagst, okay, wir probieren, wann immer es geht, den Korb zu attackieren, dann kann ich einen Unterschied machen. Und ich denke, mit diesem Mindset sind die Pacers reingegangen. Immer wieder Drives mit ihrem Five-Out-Spacing, gerade in den Hartenstein oder Two-Big-Man-Minuten, hat das schon die dann noch vor Probleme gestellt. Drive and Kick, den Ball laufen lassen mit dem Spacing. Da kann dann auch ein Dreier draus entstehen, aber der Grund, warum die Pacers nicht so viele Dreier genommen haben wie sonst und halt dann entsprechend auch weniger getroffen, war, dass sie den Korb mehr attackiert haben und die Thunder-Defense unter Druck gesetzt haben, immer wieder mit Cuts eingebaut haben, auch Off-Movement von allen anderen Spielern. Das war offensiv ein fantastisches Spiel von ihnen, in meinen Augen. Ihre Defense war der Game-Changer, aber ihre Offense war gut genug, dass die Defense gereicht hat, sagen wir es mal so.
Ich muss dich ein bisschen, ja, nicht korrigieren, aber anfügen. Du hast völlig recht, man hat viel mehr den Korb attackiert, das ist mir auch aufgefallen. Das ist aber tatsächlich in Sachen Abschlüssen direkt am Ring, hatte das genau den gegenteiligen Effekt. Das war dann super viel Drive and Kick. Die Dreierfrequenz der Pacers war tatsächlich, wenn ich das jetzt richtig sehe, die höchste aus den drei Spielen bislang. Nee, stimmt nicht. Spiel 1 waren es 44% Dreierfrequenz, heute waren es 43%. Aber es war viel, viel höher als zum Beispiel in Spiel 2. Und die Frequenz der Abschlüsse am Ring, die war laut Clean the Glass 31% in Spiel 1, 31% in Spiel 2, 16% in Spiel 3.
Was
also man hat die Abschlüsse
zu unserem Thema bringt, was wir mal besprochen hatten in der Folge Drives und Freiwürfe, dass Drives in der Regel zu sehr, sehr viel wenigeren Korbabschlüssen führen als Post-Ups oder klassische Pick-and-Rolls oder Transition-Opportunities. Aber ja, gebe ich dir vollkommen recht.
Und das hat halt dazu geführt, dass sie 22 Mal an der Linie waren, dass sie viel aus der Midrange gemacht haben. Das waren dann gerade dann so Dump-Off-Pässe und dann irgendwelche Floater oder kurzen Midrange-Jumper. Eckendreier, hohe Frequenz gehabt jetzt heute. Also es hat zu vielen Eckendreiern geführt. Haben wir ja auch in der Preview auf diese Serie schon besprochen, dass die Thunder ein Team sind, das tendenziell viele Eckendreier abgibt. Aber ja, also Korb attackiert, wenn ihr da im nächsten Spiel drauf achten wollt, sehr gerne, ob das wieder so sein wird, führt in der Regel und jetzt vor allem in diesem Beispiel zu weniger Abschlüssen am Ring sogar. Und auf der anderen Seite hatten die Thunder auch mit Abstand ihre niedrigste Rim-Frequency bei den Abschlüssen. Da wiederum ist das ein sehr, sehr gutes Zeichen aus Pacers Sicht, weil halt vor allem Shea, aber auch J-Dub Spieler sind, die ja oft auch wirklich am Ring abschließen wollen oder Pick-and-Roll-Abschlüsse für Chet, für Hartenstein kreieren wollen am Ring. Und das ist ihnen heute Nacht nicht so wirklich gut gelungen.
Hast du noch irgendwas? Beziehungsweise reden wir vielleicht noch kurz darüber, was die Thunder jetzt als Antwort machen können. Davor der kurze Hinweis, bevor wir das ganze Ding dann hier beenden. Unsere Supporter-Rabattaktion läuft noch und sieht gar nicht mal so gut aus. Wir hätten vielleicht den Indiana Pacers eine größere Gewinnchance geben sollen als die 25%, dann würde vielleicht der eine oder andere noch wahrscheinlicher das Jahresabo abschließen, hätten wir gesagt 60-40 und 40% aufs Jahresabo geben statt 25. Wer weiß, jetzt ist es zu spät. Wir haben den Oklahoma City Thunder eine 75% Chance vor den Finals gegeben, diese zu gewinnen. Das heißt, mit dem Code OKC, alles groß, könnt ihr 75% auf den ersten Monat unseres Patreon sparen, auf egal welche Supporterstufe. Und mit dem Code IND für Indiana, auch hier alles groß, könnt ihr 25% auf euer erstes Jahr sparen, bei egal welcher Stufe. Aktuell kommen 2 Supporterfolgen pro Woche. Wir haben über KD geredet, vorgestern in unserer Supporterfolge, wie es mit ihm weitergehen könnte. Wir werden in unserer nächsten Supporterfolge, die morgen droppen wird, so ein bisschen generell darüber reden, was gerade so abgeht in der NBA. Wenn wir jetzt hier gerade jede Folge im öffentlichen Feed nutzen, um über die Finals zu reden, wollen wir natürlich auch so ein bisschen darüber reden, was gerade sonst noch so in der NBA passiert. Das heißt, morgen werden wir einfach mal so alle News, alle Gerüchte, alles, was gerade noch so in der NBA abgeht und nichts mit den Finals zu tun hat, mal ein wenig besprechen, unseren Senf dazugeben. Aktuell 2 Supporterfolgen pro Woche. Also checkt das gerne aus. Alle Infos unten in der Folgenbeschreibung. Viele haben einen dieser beiden Codes schon benutzt. Wir sind super happy, dass jetzt gerade zu den Playoffs und speziell zu den Finals so viele neue Supporter dazugekommen sind, die dieses Projekt unterstützen wollen, die sich Benefits sichern wollen. Wir haben richtig Bock aktuell, die Arbeit reinzustecken und sind einfach unfassbar glücklich, dass das von vielen von euch auch so dankend angenommen wird. Genau. Ja, Adjustments der Thunder für Spiel 4. Was kann man machen?
Naja, wie gesagt, SGA kann seine Würfe wieder einen Tick besser treffen und vielleicht kann oder muss man die Rotation dann doch wieder ein bisschen breiter aufstellen, damit SGA und J-Dub und so in der Crunch-Time im vierten Viertel noch die Körner haben, um so richtig aggressiv zum Korb zu ziehen und aggressiv abschließen zu können und dann natürlich auch hochprozentig abschließen zu können. Und sonst war vielleicht ähnliches Adjustment bei den Thunder wie bei den Pacers. Also das, was wir letztes Mal angesprochen haben. Gerade weil, also das machen sie natürlich schon viel, aber vielleicht kann man das nochmal etwas mehr versuchen zu forcieren. Shea häufiger Offball erstmal agieren lassen, bevor man ihn an den Ball kommen lässt und dann erst kreieren lässt, weil du zwingst die Pacers erstens einfach generell dazu, dann schon mal bestimmte Reaktionen zu zeigen auf das, was du ihnen gibst. Vielleicht ergibt sich sogar ein guter Wurf auch so, ohne dass Shea involviert ist, weil halt die Defense sich so dann trotzdem auf ihn fokussiert, selbst wenn er Offball ist. Oder du kreierst Möglichkeiten, gerade wenn er über einen Pindown hochkommt von einer der Ecken und vielleicht sogar ein Switch erzwungen wird oder selbst wenn kein Switch erzwungen wird und die Defense da aber noch am Scramblen ist, führt das ja oftmals zu relativ direkten entweder Isolations oder sogar, dass er den Ball sich abholt und direkt drivet. Das wäre etwas, was man versuchen könnte, noch ein bisschen häufiger zu machen, als sie es sowieso schon machen, oder?
Auf jeden Fall. Haben die Pacers halt jetzt sehr gut weggenommen, diese ganzen Off-Ball-Actions, die Thunder ja schon probiert hatten in Spiel 3, aber da gibt's andere und bessere Wege, das auszuführen. Weniger klassisches Pick-and-Roll, mehr über Hartenstein, von den Elbows, vom Nail aus zu gehen, mehr Handoffs, mehr Movement in diese Offense und nicht klassische Pick-and-Rolls. Und wenn du halt klassische Pick-and-Rolls laufen willst, dann auch hier. Das, was die Pacers jetzt gemacht haben, ist alles kein Hexenwerk. Du kannst Ballscreens nicht erst am Logo stellen. Du kannst auch Ballscreens in der eigenen Hälfte schon stellen. Also wenn die Pacers Full Court Pressure spielen, dann stell den Ballscreen schon vor der Mittellinie. Du kannst, wenn du den Ballscreen dann stellen möchtest, auch den Ballscreener schon in einem Screen herumlaufen lassen. Du kannst meinetwegen dort einen Screen stellen lassen für Hartenstein an der Freiwurflinie. Hartenstein rennt um diesen Screen herum und rennt dann hoch, um SGA dann einen Ballscreen zu stellen, was dazu führt, dass auch Turner um den Screen herumrennt oder Toppin oder wer auch immer es ist und dann nicht at the level so wahrscheinlich verteidigen kann. Wir haben noch kein einziges Spain Pick and Roll gesehen von den Oklahoma City Thunder. Wir haben wenige Double Drag Actions gesehen von den Oklahoma City Thunder. Es gibt Wege, wie man auch diese High-Hedge-Defense schlagen kann. Jede defensive Taktik, die es gibt im Basketball und jede Offensive hat genug Dinge, wie man sie schlagen kann. Es gibt auf alles Antworten und ich traue den Thunder auch auf jeden Fall zu, diese Antworten zu finden. Sie haben als Team wieder gezeigt, dass sie reagieren können auf Niederlagen, dass sie nicht zwei Spiele hintereinander verlieren in der Regel, dass man antworten kann, dass man adjusten kann, dass man immer auch noch mehr Gänge hat, in die man gehen kann. Und es würde mich schocken, wenn die Oklahoma City Thunder diese Dinge nicht finden und nicht anders auftreten. Ich erwarte eine SGA Masterclass, ich erwarte eine geile Leistung der Thunder am offensiven Ende. Ich erwarte ein wenig Zone-Defense von ihnen am defensiven Ende und dass man dieses vierte Spiel gewinnt. Also es würde mich schocken, wenn die Pacers Spiel 4 gewinnen. Ich gehe mittlerweile ganz stark davon aus, gerade weil es halt auch ein knappes Spiel war und man kann jetzt den Thunder auch jetzt nichts vorwerfen. Wir haben gesagt, es ist eines der geilsten Playoff-Games seit langer Zeit gewesen. Da müssen ja die Thunder auch irgendwo ihren Teil dazu beigetragen haben. Es war High-Level von beiden Teams. Die Thunder sind ja nicht abgeschossen worden. Sie haben mir auch genug Dinge gezeigt, die mich selbstbewusst machen lassen, dass sie dieses vierte Spiel gewinnen können. Und ich denke, wir fahren mit einem 2-2 dann zurück nach Oklahoma City, wo dann in Spiel 5 dann vielleicht die kleine Vorentscheidung schon fällt. Wie ist dein Bauchgefühl? Und damit können wir es dann ja zu Ende bringen hier und heute. Wer gewinnt Spiel 4?
Ich denke die Thunder. Aber das habe ich vor Spiel 3 auch schon gesagt. Also was weiß ich schon. Ich würde vermuten, dass die Thunder hier alles in ihrer Macht Stehende tun werden, um nicht mit 1-3 zurückzuliegen, weil das wäre dann natürlich schon ziemlich happig. Das wird keine leichte Aufgabe, gar keine Frage, in Indianapolis. Aber ich würde schätzen, dass die Thunder das Ding gewinnen, dass es mit 2-2 zurück nach OKC geht, dass man sich den Heimvorteil zurückholt. Und dann ist alles in der Regel. Und wir können uns auf eine weitere spannende Serie mit mindestens ja dann noch einem Spiel 6 freuen. Das wäre cool. Noch cooler wäre es natürlich, wenn die Thunder jetzt trotzdem gewinnen. Es steht 2-2. Und dann gewinnen die Pacers nochmal ein Ding und wir bekommen ein Finals Game 7. Da hätte ich persönlich wahnsinnig Bock drauf.
Oh yes. Und ihr seid cool, wenn ihr NordVPN abcheckt. nordvpn.com/doublestepback mit unserem Code doublestepback, kleingeschrieben und ohne Leerzeichen in der Mitte. Könnt ihr ordentlich sparen, gönnt euch das 2-Jahres-Abo, holt euch eure Gratis-Monate oben drauf, probiert das Ganze aus, 30 Jahre Geld-Zurück-Garantie ohne Risiko, wenn es euch nicht gefällt, dann könnt ihr das sofort wieder stornieren. Probiert es gerne aus. Wir werden in den nächsten Tagen nochmal über NordVPN auch reden, noch über den oder anderen weiteren Benefit. Checkt es gerne aus. Alle Infos in der Folgenbeschreibung, also unser Patreon und den Link zu NordVPN in der Folgenbeschreibung zu finden. Alle Infos nochmal. Und dann hätte ich gesagt, hören wir uns morgen im Supporter-Feed und dann übermorgen zum 1. Mai, jetzt nur 2 Tage zwischen den NBA-Finals-Abenden im öffentlichen Feed wieder zur Analyse von Spiel 4, auf die ich mich jetzt schon sehr freue.
Yes, sir. So machen wir es. Freunde, bis dahin. Vielen, vielen Dank. fürs Einschalten wie immer und für den sehr, sehr schönen und sehr krassen Support in den letzten Wochen. Macht's gut, bleibt gesund und bleibt locked in Double Step Back und natürlich in die NBA Finals. Double Step Back out. Ciao.
Ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. Kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.